ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Hans-Ulrich Rühlke. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Sie treten jetzt zum dritten Mal an. Wir wollen die Kandidaten ein bisschen näher kennenlernen. Also zum dritten Mal, ist das vielleicht sogar ein bisschen wie ein Murmeltiertag für Sie?
Nein, es ist kein Murmeltiertag. Jeder Wahlkampf ist anders. Der erste Wahlkampf als Spitzenkandidat 2016 war ein Wahlkampf unter den Bedingungen der Flüchtlingskrise. Der zweite Wahlkampf 2021 unter den Bedingungen von Corona. Da war vieles digital. Und das ist jetzt der dritte Wahlkampf, der unter den Bedingungen einer Wirtschaftskrise stattfindet.
Herr Politiker, werden wahlweise als Reizfigur oder als Hoffnungsträger wahrgenommen? Was sind Sie?
Ich bin mit Sicherheit für AfD-Anhänger und vielleicht auch für manche Grünen-Anhänger eine Reizfigur. Für Liberale bin ich ein Hoffnungsträger.
Die FDP war in Baden-Württemberg noch nie außerparlamentarisch. Haben Sie denn Pläne, sollte es nicht klappen?
Ich habe keine Pläne dafür, sollte es nicht klappen. Wir haben es bisher in Baden-Württemberg noch immer geschafft. Es gibt auch weder im Jahr 2025 noch im Jahr 2026 irgendeine Umfrage, die uns nicht im Landtag sieht. Insofern bleibe ich Optimist.
Sind Sie gelassen?
Nein, gelassen wäre übertrieben. Natürlich ist man unter einem gewissen Druck und unter einer gewissen Anspannung. Es hängt ja vieles davon ab. Es hängen Mandate davon ab, die Zukunft von Parlamentariern, auch Beschäftigte in der Landtagsfraktion und Mitarbeiter von Abgeordneten. Also man hat schon Verantwortung für eine ganze Menge Menschen.
Ja, und jetzt reden wir über Themen, über die man früher vielleicht gedacht hätte, muss man gar nicht mehr reden. Sie sind Vater von Söhnen. Vor Jahren hätte wohl kaum jemand gedacht, dass so Fragen wie nach einem Wehrdienst wieder gestellt werden. Würden Sie Ihre Kinder in den Krieg ziehen lassen?
Das ist natürlich eine Frage, bei der keinem Vater das Herz lacht, sondern natürlich möchte man für seine Kinder Kriege vermeiden. Allerdings ist es nicht so einfach zu sagen, wir sehen einfach von Verteidigungsanstrengungen ab, dann gibt es keinen Krieg, sondern es ist schon notwendig, resilient zu sein, wie man neudeutsch sagt, also verteidigungsfähig. Und deshalb müssen auch Einzelne bereit sein, Wehrdienst zu leisten, so wie ich das in den 80er Jahren auch getan habe.
Ja, jetzt gingen die ersten 5000 Briefe vor 4 Wochen raus an junge Menschen des Jahrgangs 2008. Ist es eine gute Lösung?
Ich denke mal, es ist die richtige Lösung, zunächst mal jungen Menschen das Angebot zu machen, zu sagen, überlegt euch das. Vielleicht möchtest du Wehrdienst leisten, vielleicht möchtest du dich auch für einen längeren Zeitraum verpflichten. Ich würde allerdings jetzt auch nicht zu dem Ergebnis kommen, wir müssen die Wehrpflicht gleich wieder einführen.
Ja, Sie hatten im Oktober auf X gepostet, Wehrdienst als Lotterie und Neigung und Befähigung sollten dem Glücksspiel vorgehen. Es werden ja Daten zur Motivation, Eignung und Bereitschaft erhoben. Was wäre denn Ihrer Meinung nach der bessere Weg?
Der bessere Weg, als irgendetwas auszulosen, ist, dass man in der Tat junge Männer, ich finde im Übrigen auch junge Frauen, anschreibt.
Die jungen Frauen werden auch angeschrieben?
Ja, aber sie müssen generell gleich behandelt werden. Anschreibt, kannst du dir das vorstellen? Welche Fähigkeiten bringst du mit? Und bist du bereit? Aber die Entscheidung sollen die jungen Menschen dann selber treffen.
Baden-Württemberg zählt zu den wirtschafts- und innovationsstärksten Regionen Europas. Allerdings steht die Spitzenposition zunehmend unter Druck. Was kann das Land tun, um den Anschluss nicht zu verlieren? Was ist Ihr wichtigstes Argument?
Wenn ich im baden-württembergischen Mittelstand unterwegs bin, hat mir vor wenigen Jahren noch die Unternehmerschaft gesagt, unser wichtigstes Thema ist das Thema Fachkräfte. Inzwischen sagt man mir, unser wichtigstes Thema ist das Thema Bürokratie, die Überbürokratisierung. Ich glaube, wir brauchen eine Verwaltungsreform mit weniger Ebenen und weniger der Frage, wie äußert sich eine Verwaltungsebene zur anderen. Damit kann man auch Verwaltungspersonal einsparen. Und wir müssen vor allem Berichts- und Dokumentationspflichten für den kleinen Mittelstand zurückführen.
Da sprechen Sie etwas an, was Sie vorgeschlagen hatten, das Statistische Landesamt anzuweisen, Berichts- und Dokumentationspflichten für kleine Unternehmen nicht mehr auszuweisen. Sie haben das dann demokratische Notwehr genannt. Könnte man das auch als Aufruf zum Rechtsbruch bezeichnen?
Es ist nicht ganz falsch. Ja, wir wollen uns vor allem über europäisches Recht hinwegsetzen an der Stelle. Aber im vergangenen Jahr wurde die Schuldenbremse gelockert. Wir haben jetzt schon eine Verschuldung von 63% bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt mit der Milliarde an angeblichen Sondervermögen, die jetzt beschlossen worden sind. In Berlin gehen wir auf eine Verschuldung von 85-90%. Frankreich, Italien sind deutlich über 100%. Alle verstoßen gegen den Vertrag von Maastricht. Da hat man sich mal drauf verständigt, 60% ist die Obergrenze. Wenn man gegen den Vertrag von Maastricht verstoßen kann, wenn es um die Währung geht, kann ich auch gegen europäisches Recht verstoßen, wenn es um unnütze Dokumentations- und Berichtspflichten für den Mittelstand geht.
Da gehen wir einmal dazwischen zur Einsortierung. Hans-Ulrich Rühlke bezieht sich hier auf den EU-Vertrag, der 1992 im niederländischen Maastricht beschlossen wurde. Die EU wollte im Zuge der Einführung des Euro die Neuverschuldung der Mitgliedstaaten begrenzen und dadurch den gemeinsamen Wirtschaftsraum stabilisieren. Demnach soll die Neuverschuldung 3% des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes nicht überschreiten, während die Gesamtschulden des Staates nicht über 60% des Bruttoinlandsproduktes liegen sollen. Obwohl Deutschland damals größter Verfechter dieser Regel war, hat die Bundesregierung sie in den vergangenen 25 Jahren nur selten einhalten können, wie auch andere wirtschaftsschwächere EU-Länder. Im ersten Quartal 2025 lagen laut Statistischem Amt der Europäischen Union die Gesamtschulden von Deutschland bei 62,3%, von Italien und Frankreich bei 137,9 und 114,1%. Der Vertrag von Maastricht sieht bei Verstößen ein mehrstufiges Verfahren vor. Das betroffene EU-Land muss zunächst der EU regelmäßig Bericht erstatten. Sanktionen sollte es geben, wenn die Länder dauerhaft nicht reagieren. Unsere Einschätzung ist, dass Hans-Ulrich Rühlke recht hat damit, dass Deutschland seit längerem gegen den Vertrag von Maastricht verstößt, indem es sich höher verschuldet als erlaubt. Und auch Frankreich und Italien tun das. Das stimmt. Doch beim Umgang mit solchen Verstößen gibt es politischen Spielraum. Der EU-Rat, der Staats- und Regierungschef, der kann sich auf Ausnahmen einigen. Im Gegensatz dazu sind Gesetze des Bundes zu Bürokratie- und Dokumentationsaufgaben, mit denen häufig EU-Vorgaben in deutsches Recht umgesetzt werden, die Hans-Ulrich Rühlke umgehen möchte, für die Firmen verpflichtend.
Aber das klingt ja so, ach, der eine verstößt gegen etwas, also begehen wir auch Rechtsbruch. Das führt ja zu einer Gesellschaft, in der Regeln plötzlich nicht mehr gelten.
Nun, diese Regeln, das stelle ich fest, werden in anderen europäischen Staaten auch großzügiger ausgelegt. Wenn ich mit den Mittelständlern rede, frage ich ja, seid ihr in Kontakt mit euren Wettbewerbern in Frankreich, Italien, Polen, ja? Müssen die auch diese Berichts- und Dokumentationspflichten so akribisch erfüllen, wie das Statistische Landesamt das von euch erwartet? Und die Antwort in aller Regel, die wissen gar nicht, dass es so etwas gibt.
Wenn wir jetzt mal auf Beispiele gucken, also viele erinnern sich an die Bilder, als bei der Stuttgarter Ausländerbehörde Menschen teilweise vom Gebäude übernachten mussten, um eine Wartemarke zu erhalten. Das Land hat extra eine Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften eingerichtet. Das Problem ist allerdings die Personalnot in den Ämtern. Welche Ideen haben Sie, um an Personal zu kommen?
Wir müssen natürlich dort, wo Personal unbedingt notwendig ist, diese Personalstellen besetzen. Und ich glaube, Zuwanderung von Fachkräften ist ein wichtiges Thema. Wir werden aufgrund des demografischen Wandels nicht alle, die in meinen Jahrgängen, den Babyboomern, in den Ruhestand gehen, aus der Generation meines jüngsten Sohnes, der Generation Z, ersetzen können. Deshalb brauchen wir qualifizierte Zuwanderung. Dann brauchen wir auch Leute, die diese Zuwanderung organisieren. Was wir weniger brauchen, sind Beamte, die beispielsweise in Mittelbehörden wie den Regierungspräsidien Bauprojekte verzögern. Ich glaube, da brauchen wir eine Umschichtung.
Hans-Ulrich Rühlke, FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl bei uns in SWR1 Leute. Zuwanderung, ein Wahlkampfthema. Jetzt sind Bund und EU für die Regeln des Asyls zuständig. Die Länder für die logistische Umsetzung. Welchen konkreten Pläne hat denn die FDP für die Unterstützung der Kommunen?
Die Kommunen sollten zunächst mal die Kosten, die sowohl der Bund als auch die Länder ihnen auferlegen, bei der Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber 1:1 erstattet bekommen. Die Kommunen kriegen die Asylbewerber aufs Auge gedrückt, sie kriegen die Kosten aufs Auge gedrückt und sie kriegen dann eine unvollständige Entlohnung für das, was sie tun.
Es gab ja immer wieder Forderungen von den Landräten. Da wurden viele Briefe geschrieben, auch zum Beispiel nach einer Begrenzung der irregulären Migration. Jetzt gibt es eine neue Rechtsverordnung. Danach kann die Bundesregierung sichere Herkunftsstaaten per Verordnung bestimmen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ich halte das ausdrücklich für gut, halte das ausdrücklich für richtig. Ich kritisiere auch, dass die grüne Bundestagsfraktion dagegen rechtlich vorgeht. Sondern es ist notwendig, dass die Bundesregierung solche sicheren Herkunftsländer ausweist. Das sind in der Regel Länder mit einer Anerkennungsquote von deutlich unter 1%. Da kann man davon ausgehen, dass keine politisch oder religiös bedingte Verfolgung stattfindet.
Jetzt kommt es auf das Recht dabei an. Sie haben gesagt, Sie kritisieren die Grünen. Sie hatten Cem Özdemir bei einer Wahlkampfveranstaltung kritisiert, dass die Grünen dagegen klagen wollen, weil der Bundesrat dadurch eben umgangen wird. Zuwanderung, zeigt sich jetzt, ist nicht mehr das Wahlkampfthema Nummer 1, was es lange war. Im vergangenen Jahr wurden so viele Straftäter wie noch nie aus Baden-Württemberg abgeschoben. Heißt das, die Lage entspannt sich?
Die Lage entspannt sich ein Stück weit. Ich glaube, es ist gut, dass wir auch deutlich machen, wir kontrollieren die Grenzen, wir erwischen da manchen Schlepper, wir können auch manchen illegalen Zuwanderer zurückweisen. Das spricht sich auch international rum. Es ist schon ein Unterschied, ob man an der Grenze von einer Grenzkontrolle erwartet wird oder von einer Bundeskanzlerin, die ein Selfie mit einem macht.
In Sachen Zuwanderung von Fachkräften bündelt eine zentrale Agentur seit April vergangenen Jahres die Verfahren. Das geht ja sogar inzwischen digital. Sie haben da solche Forderungen. Macht sich die FDP mit ihrer Forderung da nicht sogar überflüssig? Gibt's ja schon.
Ich glaube nicht, dass wir uns damit überflüssig machen, sondern das zeigt ja, dass FDP wirkt. Das waren ja Forderungen, die wir auch schon während unserer Regierungsbeteiligung in der Ampel erhoben haben, in Baden-Württemberg als Oppositionspartei. Es ist eine, denke ich mal, Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Es muss einfach werden, nach Deutschland einzuwandern, um zu arbeiten. Und es muss aber schwerer werden, nach Deutschland einzuwandern, um nicht zu arbeiten.
Ja, und es waren 1046 Straftäter, die im vergangenen Jahr aus Baden-Württemberg abgeschoben wurden. Also damit rund ein Drittel mehr als im Vorjahr. Das müsste ja Ihren Vorstellungen entsprechen. Wollen Sie da die Landesregierung mal loben?
Ich lobe die Landesregierung dafür, dass es mehr geworden sind. Es sind aber noch nicht genug. Es ist immer noch eine vergleichsweise geringe Quote von um die 50%. Wir würden uns wünschen, dass es noch mehr werden.
Wir sind bei der Bildung, ebenfalls wichtiges Thema im Landtagswahlkampf. Hans-Ulrich Rühlke, FDP-Spitzenkandidat bei uns in SWRs Leute. Sie haben ja Erfahrung als Lehrer. Was ist denn Ihre wichtigste Forderung in Sachen Bildung?
Die wichtigste Forderung ist, wir müssen zurück auf vorwärts. Vorwärts, was die Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems anlangt. Wir sind in den Bildungsrankings steil abgestürzt. Wir haben das Signal gegeben, wir wollen eigentlich nicht mehr die Leistung im Bildungswesen haben, sondern Kinder sollen selber entscheiden, ob, wann, wie lange, wie viel sie lernen. Ich glaube, die bessere Voraussetzung für ein Bildungswesen ist deutlich zu machen. Kinder wollen eigentlich was leisten, sie wollen sich messen, sie wollen in den Wettbewerb gehen, sie wollen gewinnen, aber sie müssen auch verlieren lernen. Das sollte auch die Schule vermitteln.
Und wo sich sämtliche Parteien einig sind, dass die Sprachförderung ein wichtiges Mittel ist. Die Bildungsreform läuft. Es gibt verpflichtende Sprachförderung, 4 Stunden in der Woche in der Kleingruppe, sogar in der Kita gibt es bereits Sprachförderprogramme. Was will die FDP da ändern?
Wir haben ja jüngst den Vorschlag gemacht, 1 Milliarde zusätzlich für die Bildung zu mobilisieren, diese Milliarde der Landesstiftung zu entnehmen und gerade in diesem Bereich Sprachförderung, Schulsozialarbeit, Digitalisierung im frühkindlichen Bereich, Schulhausbau, die Schulen zu unterstützen.
Nur das Geld alleine reicht nicht. Eine Forderung der FDP ist beispielsweise verpflichtende Sommerschulen. Jetzt fehlen uns so massiv Lehrer. Wie wollen Sie das umsetzen?
Man kann die Sommerschulen natürlich nur dann einrichten, wenn man genügend Lehrer hat. Aber dazu muss man zunächst mal wissen, wie viele Lehrer man hat. Wenn man so wie die grüne Kultusministerin zwischen 1440 und 2500 Lehrerstellen gar nicht besetzt hat, von dem man glaubt, man habe sie besetzt und der grüne Finanzminister merkt nicht, dass er sie nicht bezahlt, kann man natürlich keine Bildungspolitik betreiben.
Damit haben Sie die Frage dennoch nicht beantwortet.
Die Antwort auf die Frage heißt, wir müssen zunächst mal wissen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer wir haben und dann die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Es gibt ja genügend Lehrer, Referendare, die im vergangenen Sommer arbeitslos geworden sind, die keine Stellen bekommen haben. Wenn ich natürlich meine, ich hätte mehr Lehrer, als ich tatsächlich habe, und dann andere nicht einstelle, dann sehe ich schon, wie ich das Problem lösen kann.
Jetzt will die FDP Deutschkenntnisse der Eltern feststellen, damit es Angebote für Kinder und Eltern frühzeitig geben kann. Wie soll denn das unbürokratisch laufen?
Nun, unbürokratisch geht es nicht, das ist völlig klar. Aber das Wichtigste ist, dass junge Menschen die deutsche Sprache beherrschen. Und es ist notwendig, diejenigen zu fördern, die Defizite haben. Denn das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, ist, es mit 6 Jahren einzuschulen, ohne dass es hinreichend die deutsche Sprache beherrscht. Weil dann wird die Bildungsbiografie scheitern.
Ja, Sie haben die Kultusministerin Theresa Schopper angesprochen. Sie sagte, das sei schon ein riesiger Sprung in die Bildungsgerechtigkeit, weil die Kinder in den Blick genommen werden, die mit weniger guten Voraussetzungen ins Leben starten, was eben den Förderunterricht angeht. Sehen Sie es auch so?
Das sehe ich auch so. In der Tat, wir müssen die Kinder in den Blick nehmen, die schlechtere Voraussetzungen haben, die beispielsweise aus Migrantenhaushalten kommen, wo die Eltern nicht dafür sorgen, dass die Kinder hinreichend die deutsche Sprache beherrschen. Das muss man im frühkindlichen Bereich in der Kita feststellen und da muss man die Kinder fördern. Sonst haben sie keine Chance auf einen adäquaten Bildungsgang.
Wie sieht denn das Sprachscreening, was die FDP fordert, ganz konkret in der Umsetzung aus? Was ist da anders als jetzt?
Also das Wichtigste ist, dass wir zunächst mal im Kita-Bereich eine hohe Qualität haben der Betreuung. Die anderen politischen Parteien des demokratischen Spektrums fordern ja ein kostenfreies, zumindest letztes Kindergartenjahr. Manche fordern sogar komplett kostenfreien Kindergarten. Ich sage, nice to have. Wenn wir uns das leisten können, gerne. Wichtiger aber noch ist die Qualität. Die Qualität der Betreuung und die Qualifikation festzustellen, wo sind Sprachdefizite, um dann diese Sprachdefizite ganz konkret anzugehen.
Und wie soll das Screening dann aussehen vor Ort in der Kita? Wie läuft's?
Das Screening soll so aussehen, dass eben die Betreuer hinreichend qualifiziert sind, um die Defizite der Kinder festzustellen. Sie sprechen ja mit den Kindern. Und wenn sie feststellen, da gibt es ein Defizit, dann muss man handeln.
Die Landtagswahl wird als Schicksalswahl für die FDP in Baden-Württemberg gewertet. Jetzt fordert die FDP Anpassungen beim Klimaschutzgesetz, um die Wirtschaft nicht zu stark zu belasten. Umweltverbände sehen das als Abschwächung der Ziele. Gilt für die FDP Wirtschaft vor Klimaschutz?
Man wird für Klimaschutz nur dann die notwendige Akzeptanz der Bevölkerung finden, wenn man den Menschen auch klar macht, damit wird euch nicht überproportional Wohlstand entzogen. Es ist ja richtig, wenn die Europäische Union sagt, wir wollen 2050 klimaneutral werden. Aber es macht keinen Sinn, wenn die Bundesrepublik Deutschland dann erklärt, wir schon 2045 und Baden-Württemberg schon 2040. Dann ruhen sich andere auf unseren Lorbeeren aus. Wir sollten da schon gemeinschaftlich marschieren innerhalb der Europäischen Union und uns gemeinsam auf das Jahr 2050 verständigen.
Die Deutsche Umwelthilfe hatte im Sommer das Land verklagt, da das Land weit hinter seinen Klimazielen zurückliegt. Und der Sachverständigenrat, der sagt, je länger wir warten, umso teurer wird es. Das spricht gegen Ihre Argumentation.
Nein, das spricht für meine Argumentation. Das Land hat völlig unrealistische Klimaziele formuliert und deshalb wird es von der Deutschen Umwelthilfe verklagt.
Hier nochmal zur Einsortierung. Vorab, die Landesregierung hat in der Klimapolitik 2 Ziellinien gesetzt. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 65% reduziert werden und bis 2040 ein klimaneutrales Baden-Württemberg. Und ja, stimmt, die Deutsche Umwelthilfe hat das Land verklagt, aber nicht, weil die Ziele völlig unrealistisch formuliert sind, sondern weil die Klimaziele laut Deutscher Umwelthilfe für 2030 2030 verfehlt werden und Sofortmaßnahmen auf sich warten lassen. Der externe Klimasachverständigenrat, das ist ein unabhängiges Gremium von 6 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bewertet die Klimaziele, die die Landesregierung im Klimaschutzgesetz von 2020 formuliert hat, als ehrgeizig, aber realistisch. Das Urteil wird durch eine Studie aus dem Jahr 2022 untermauert, an der Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts Karlsruhe beteiligt waren. In der sogenannten Sektorstudie kommen sie unter anderem zu dem Schluss, dass die Klimaziele, die die Landesregierung gesteckt hat, erreichbar sind. Dass diese Ziele 2030 verfehlt werden, liegt also ursächlich nicht daran, dass unrealistische Ziele formuliert wurden, sondern eher an mangelndem Tempo bei der Durchsetzung von Maßnahmen und Gegensteuern bei veränderten Rahmenbedingungen wie etwa international dem Ukraine-Krieg oder auf nationaler Ebene der politische Streit um das Gebäude-Energiegesetz. Zudem kann die baden-württembergische Landesregierung nach Schätzungen von Experten nur an etwa 10-15% der Emissionen selbst etwas ändern, da das Land von Entscheidungen in Berlin oder Brüssel abhängig ist.
Der Ministerpräsident hat ja deshalb dann seinen alten Kampfgefährten, den Geschäftsführer der Umwelthilfe, bei der Stallwächterparty in Berlin ausgeladen. Darüber machte sich dann die Bild-Zeitung lustig. Wir werden nur Klimaschutz auf europäischer Ebene sinnvoll erreichen können, wenn wir uns gegenseitig abstimmen und wenn nicht das Land Baden-Württemberg irgendwelche Klimaschutzziele formuliert, die es gar nicht erreichen kann.
Werden wir mal drauf schauen, wo es in Sachen Klimazielen ganz gut läuft. In Baden-Württemberg Photovoltaik und Windkraft. Im ersten Halbjahr 2025 wurden Anträge für mehr als 1200 Windenergieanlagen eingerichtet. Trotzdem, es dauert, bis die laufen. Welche neuen Ideen hat die FDP, um die Prozesse zu beschleunigen?
Sie überraschen mich jetzt mit der Aussage, es liefe gut bei der Windkraft, Frau Köster.
Bei den Anträgen?
Bei den Anträgen, aber Anträge sind keine Windräder. Und Winfried Kretschmann hat 1000 Windräder versprochen in der Zeit zwischen 2021 und 2026 und keine 200 geliefert. Also gut ist anders. Aber die Frage ist ja, was würden wir anders machen? Wir setzen nicht nur auf Sonne und Wind, sondern wir setzen natürlich auch auf Energieimporte. Baden-Württemberg wird immer ein Energieimportland bleiben. Wir brauchen Energiepartnerschaften, beispielsweise mit Australien, beispielsweise mit Südamerika, beispielsweise mit Afrika und Skandinavien, um grünen Wasserstoff zu importieren. Und wir dürfen auch nicht davor zurückschrecken, roten Wasserstoff zu verwenden, also in anderen europäischen Staaten durch Kernenergie produzierten Wasserstoff. Und wir brauchen die CCS-Technologie, Carbon Capture and Storage, also von den fossilen Energieträgern das CO2 abscheiden und unter die Erde verbringen, auch onshore in Baden-Württemberg.
Kernenergie haben Sie gerade angesprochen. Die FDP setzt darauf, neue marktfähige Kernkraftwerke zu bauen. Umstrittenes Thema, da weltweit mehr Reaktoren vom Netz gehen als neue hinzukommen. Zumal für kleine modulare Reaktoren eine Markteinführung erstmal für die 2030er Jahre erwartet wird. Haben Sie Ideen für schnellere Lösungen?
Nein, wir haben keine Ideen für schnellere Lösungen, sondern in der Tat, wir nehmen die 2030er Jahre in den Blick. Für das Thema SMR, also Small Modular Reaktoren, und möglicherweise auch für das Thema Kernfusion. Was wir ausdrücklich nicht wollen, ist die alten Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen. Das wird auch nicht technisch funktionieren. Bis dahin brauchen wir die von mir genannten anderen energiepolitischen Lösungen.
Wer im FDP-Wahlprogramm nachliest, Kapitel 4 dort ist Mobilität. Hans-Ulrich Rühlke, jede 10. Brücke im Land ist sanierungsbedürftig. Wie will die FDP das anpacken?
Nun, wir müssen die Sanierung der Infrastruktur ohne Zweifel anpacken. Es ist notwendig, da das notwendige Kapital in den Landeshaushalt einzustellen. Wir müssen natürlich dann auf der anderen Seite auch sehen, wo können wir einsparen. Ich denke, dass wir durchaus im Bereich Personal einsparen können. Deshalb haben wir auch den Vorschlag gemacht, 2 Verwaltungsebenen abzuschaffen.
Ja, und Sie wollen die Mittel für den Erhalt von Landesstraßen erhöhen, schrittweise auf 600 Millionen Euro im Jahr. Solche Forderungen klingen ja erstmal gut, nur sind die Kassen leer. Wo soll das Geld herkommen?
Nun, die Kassen sind nicht leer. Wir haben nun festgestellt, der Finanzminister sitzt auf Rücklagen von 9 Milliarden. Der Landtag von Baden-Württemberg hat diese Woche eine Sondersitzung. Da werden die Corona-Hilfen beschlossen, die die Leute jetzt zurückgezahlt bekommen. Die Landeswirtschaftsministerin hat sie unberechtigterweise wieder eingefordert. Jetzt muss der Landtag von Baden-Württemberg dieses heilen. Das Versagen der Wirtschaftsministerin wird durch den Landtag geheilt. Dafür brauchen wir fast 1 Milliarde. Und die wird mir nichts, dir nichts aus Rücklagen des Landeshaushalts zur Verfügung gestellt.
Wenn wir jetzt bei den Brücken und der dringenden Sanierung bleiben. FDP-Politiker hatten die Polizei gerufen wegen des Zustands der Neckarbrücke bei Ludwigsburg. Andere Parteien werfen der FDP da Inszenierung vor und fordern konkrete Vorschläge, dass am Personal mal wieder fehlt. Im Wahlprogramm der FDP steht zum Beispiel, dass sie die Barrierefreiheit des Verkehrsbereichs voranbringen wollen. Da steht, Barrierefreiheit nützt allen. Wie wollen Sie das denn umsetzen?
Barrierefreiheit nützt mit Sicherheit allen, ist aber nur ein Teilaspekt. Was wir sicherstellen müssen, ist eine leistungsfähige Infrastruktur. Und diese leistungsfähige Infrastruktur kostet natürlich Geld. Da haben wir einerseits die erwähnten Rücklagen in dem Landeshaushalt. Wir haben andererseits aber auch enorme neue Mittel, die der Bund zur Verfügung gestellt hat aus diesem angeblichen Sondervermögen. Das Land Baden-Württemberg hat gut 13 Milliarden bekommen, davon 2/3 an die Kommunen weitergeleitet. Wir hätten den Kommunen gerne noch mehr gegeben, 80%. Aber es bleiben 4 Milliarden in den klebrigen Fingern des Finanzministers hängen. Das ist genügend Geld, um etwas für die Infrastruktur zu tun.
Also Sie sagen, das Geld ist da. Öffentliche Stellen, wenn wir jetzt das Beispiel Barrierefreiheit nehmen, öffentliche Stellen sind zur Barrierefreiheit verpflichtet. Doch die Umsetzung scheitert oft an nicht nur an den Kosten, auch an baulichen Hürden im Bestand oder an mangelnder Priorisierung. Also sogar wenn das Geld da wäre, ist überhaupt dann der Vorteil von Barrierefreiheit im Bewusstsein angekommen?
Der ist nicht immer im Bewusstsein. Das ist schon auch notwendig, dass die entsprechenden Genehmigungsprozesse schneller stattfinden. Wir haben ja mal eine Abfrage gemacht, wie viele Faxgeräte stehen noch in der öffentlichen Verwaltung. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, viel zu viele. Also die Digitalisierung ist in der baden-württembergischen Landesverwaltung noch nicht überall angekommen. Und deshalb laufen auch viele Prozesse zu langsam.
Was will denn die FDP tun, um ein Bewusstsein überhaupt erstmal zu verändern?
Nun, das Bewusstsein muss in den Köpfen anfangen. Da kann man nur in Wahlprogrammen oder auch in öffentlichen Reden darauf hinweisen, wenn man in der Opposition ist. Man kann in der Opposition jetzt nicht das Bewusstsein einer Verwaltung verändern. Ich würde den Bürgerinnen und Bürgern raten, die FDP in die Regierung zu wählen und dann verändern wir das Bewusstsein.
Das war Ihr Wahlkampfaufruf, aber die Hörerinnen und Hörer, die haben natürlich ganz viele Fragen an den FDP-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Hans-Ulrich Rühlke. Wir wollen versuchen, möglichst viele Fragen jetzt durchzubekommen in den nächsten 2 Runden. Von Klaus die Frage zum Thema Finanzen könnten. Sie an Rühlke, bitte fragen, wie er ohne Sondervermögen die Infrastruktur und Digitalisierung bezahlen soll. Bitte konkret Einsparungen, denn der BDI schätzt 400 Milliarden für diesen Aufwand.
Also da müssen wir jetzt schon differenzieren zwischen Bund und Land. Im Land ist es natürlich deutlich weniger. Ich habe ja gesagt, wir wollen 2 Verwaltungsebenen einsparen, können damit in einer Perspektive von 10 Jahren etwa 20% des Verwaltungspersonals einsparen durch Digitalisierung, durch Verlagerung von Kompetenzen nach unten und auch natürlich dadurch, dass wir manche Kompetenzen auch nach oben verlagern an die Ministerien. Darüber hinaus, wie gesagt, gibt es genügend Rücklagen im Landesfinanzministerium. Wir können jetzt in dieser Woche 1 Milliarde etwa mobilisieren für die Corona-Hilfen.
Marco Harder möchte wissen, was möchte Herr Rühlke glaubhaft dafür tun, dass die FDP ihr schlechtes Image als Partei für Gutverdienende und Reiche aufbessern kann und auch eine Partei für die breite Mitte wird?
Wir sind eine Partei für die breite Mitte. Natürlich sind wir daran interessiert, dass die Wirtschaft funktioniert. Das ist auch im Interesse von Unternehmerinnen und Unternehmern. Aber wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann haben auch die breite Mitte keine Arbeitsplätze. Nur dann, wenn eine Wirtschaft wirklich funktioniert, wenn ein Unternehmen Gewinne machen kann, sind Arbeitsplätze wirklich sicher. Und deshalb ist eine Wirtschaftspartei auch eine Partei für die breite Mitte der Bevölkerung.
Hier kommt eine Frage aus Grenzach-Wilen. Da sind Zahlen drin, die können wir an dieser Stelle jetzt so nicht überprüfen. Ich lese das gerade mal vor von Rolf Rombach. Und er sagt, weshalb die FDP derzeit populistischer ist denn je. Und die CSU-AfD kopiert mit Diffamierung der Grünen und vieler Fortschrittsthemen. Es gäbe zu viele Staatsbedienstete. Aber alleine bei uns in der Gemeinde sind 4/5 der kommunalen Angestellten in Erziehung und Bildung beschäftigt. Und statt in Energiespeicher zu investieren, will man den Verbrenner erhalten. Meiner Ansicht nach Unsinn, schreibt er.
Der Unsinn ist natürlich kein Argument, sondern es ist notwendig, dass wir bei der Verkehrswende technologieoffen agieren. Und die einzigen, die den Verbrenner verbieten wollen, sind wir Europäer. Das tun weder die Chinesen noch die Amerikaner noch sonst jemand. Wir müssen den Verbrenner umweltfreundlich machen, das ist klar, mit synthetischen Kraftstoffen, mit Wasserstoff und mit erneuerbaren Kraftstoffen. Das ist Teil einer vernünftigen Verkehrswende.
Die Frage von Gerhard Mössner. Was schlägt die FDP in Baden-Württemberg vor, damit mehr Wohnungen gebaut werden, die zu günstigen Mieten angeboten werden können?
In Baden-Württemberg fehlen etwa 196.000 Wohnungen. Wenn der Staat diese 196.000 Wohnungen bauen müsste, bräuchten wir etwa 40 Milliarden. Das ist niemals leistbar. Wir müssen also privates Kapital mobilisieren. Privates Kapital kann man aber nur dann mobilisieren, wenn dieses Kapital dann auch einen gewissen Ertrag bringt. Und das kann es nur dann tun, wenn wir die Grunderwerbsteuer senken. Wir wollen sie wieder senken von 5% auf 3,5%, so wie in unserer Regierungszeit.
Hier muss man dazu sagen, damit ist der FDP-Spitzenkandidat nicht alleine. Wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, haben das zuletzt auch die AfD und die CDU gefordert. Die Grunderwerbsteuer wird beim Kauf eines Grundstücks fällig und ist die einzige Steuer, über deren Höhe die Bundesländer selbst entscheiden können. Das heißt also, eine Senkung könnte von der Landesregierung eingebracht und vom Landtag beschlossen werden. Derzeit liegt die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg bei 5%. Zum Vergleich, in Bayern liegt sie bei 3,5%. Im vergangenen Jahr hat das Land Baden-Württemberg laut Finanzministerium 2,1 Milliarden Euro an Grunderwerbsteuer eingenommen. Bei einer Absenkung auf 3,5% wäre das ein Steuerausfall von 630 Millionen Euro im Jahr. Für den Landeshaushalt wäre das eine weitere riesige Belastung. Und deshalb ist unsere Einschätzung, ja, die Landesregierung kann die Höhe der Grunderwerbsteuer auf 3,5% senken. Das könnte dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen eine Immobilie oder ein Grundstück kaufen und dadurch wieder mehr Wohnraum entsteht. Aber eine Senkung würde auch zu einem erheblichen Steuerausfall führen. Das heißt, wenn die nächste Regierung die Steuer senken will, muss sie auch sagen, wo das Geld dafür dann herkommen soll.
Und wir würden natürlich auch gerne bei der Landesbauordnung entbürokratisieren. Was nicht hilft, sind planwirtschaftliche Maßnahmen wie eine Mietpreisbremse oder Fehlbelegungsabgaben.
Eine Frage schaffen wir noch. Aus Radolfzell hat Anja Schulz-Brauns geschrieben. Welches vernünftige, sachlich begründete Argument gibt es für seine Partei, das gefährliche und umweltbelastende Schnellfahren auf deutschen Autobahnen weiter zuzulassen? Bitte nicht die Standardantwort, es gelte ja nur auf so und so vielen Kilometern des deutschen Straßennetzes ein Tempolimit. Das ist nicht meine Frage, schreibt sie dazu.
Das ist aber doch die Antwort, denn in der Tat gibt es nur auf einem verschwindenden Prozentsatz der deutschen Straßen keine Geschwindigkeitsbegrenzung, nämlich genau dort auf Autobahnen, wo es nicht notwendig ist. Und der gute alte Satz von Montesquieu gilt, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.
Und Ihre Frage, ein weiteres Argument haben Sie nicht?
Nein, ein weiteres Argument habe ich nicht. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es nicht notwendig, ein Gesetz zu machen. Das gilt universell und das gilt auch an dieser Stelle.
Es geht weiter mit einer Frage aus Karlsruhe von Patrick. Warum wird aus der Politik nicht klargemacht, dass die deutschen Autohersteller den Trend zur E-Mobilität verschlafen haben? Und warum tut die FDP deswegen noch so, als wäre Verbrenner der Heilsbringer der deutschen Wirtschaft? Das ist doch keine Politik mit Weitblick und zukunftsträchtig.
Wir sagen nicht, dass der Verbrenner der Heißbringer der deutschen Wirtschaft ist. Wir sagen nur, die Zukunft wird technologieoffen sein. Und diejenigen, die technologieoffen produzieren, wie beispielsweise BMW, mit der Möglichkeit, sowohl Verbrenner als auch batterieelektrische Fahrzeuge zu produzieren, die sind erfolgreicher am Markt als diejenigen, die der Meinung sind, die Zukunft sei rein elektrisch. Die Zukunft wird auch elektrisch sein, aber nicht rein elektrisch.
Anita Gerst hat geschrieben, wir haben hier in unserem Land so viele Menschen, die gerne arbeiten würden, denen aber Hilfe bzw. Unterstützung verwehrt wird. Auch in der Jugendarbeit könnte viel gemacht werden, dass junge Menschen wieder Interesse an diesen Berufen finden, bei denen Mangel herrscht. Warum ist es immer notwendig, sogenannte Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, wenn es diese eigentlich auch im eigenen Land geben würde?
Es ist immer besser, die Menschen, die im eigenen Land keine Arbeit haben, zu qualifizieren und sie dann für die Tätigkeiten, wo Arbeitskräftemangel herrscht, einzusetzen. Aber wir werden aufgrund des demografischen Wandels es nicht schaffen, nur mit sozusagen unserem eigenen Nachwuchs, unseren Fachkräftebedarf zu decken. Deshalb ist es schon auch notwendig, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.
Ursula Ebert hat geschrieben, sie arbeitet ehrenamtlich in einem Kindergarten und ist in einer Schulbücherei tätig. Und ihre Frage, dass die Kinder aus Deutschland inzwischen in der Minderheit sind, Beispiel von 25 Kindern, sind in einer Klasse 4 deutsche Kinder, in einer anderen Klasse von 17 Kindern nur 2. Zum Teil verstehen die Kinder kaum Deutsch. Das ist für die Zukunft ein riesiges Problem, schreibt sie. In diese Schule gingen meine Kinder damals und waren in der Klasse höchstens 1 oder 2 nicht-deutsche Kinder. Wie sieht da eine Lösung aus?
Nun, wir haben natürlich insbesondere in Großstadt-Brennpunktschulen einen sehr, sehr hohen Migrantenanteil. Wir werden jetzt nicht das Problem dadurch lösen, dass wir sagen, es darf keiner mehr kommen oder es dürfen Kinder mit Migrationshintergrund nicht mehr eingeschult werden, sondern wir müssen die Kinder eben sprachlich qualifizieren und zwar möglichst schon im Vorschulalter.
Darüber haben wir eben gesprochen beim Abschnitt Bildung. Ursula, es steht leider nicht dabei, wo sie herkommt. Wie soll die Zusammenarbeit mit Australien in Sachen Energie konkret aussehen?
Ja, in Australien haben wir natürlich eine massive Sonneneinstrahlung und auch die Möglichkeit, über Solartechniken grünen Wasserstoff zu produzieren. Den kann man natürlich aufgrund der Entfernung nicht über eine Pipeline transportieren, aber man kann ihn umwandeln über Wasserstoffderivate wie Methanol oder Ethylen und dann über Schiffe transportieren und in Deutschland dann ein zweites Mal umwandeln.
Hier kommen ganz konkrete Fragen von Malte aus Offenau. Und wie Sie zur Erhöhung der Studienplätze im Studiengang gehobener Verwaltungsdienst Public Management auf 900 Plätze pro Jahr stehen. Wie bewertet er diese Ausweitung grundsätzlich und würde eine Landesregierung mit FDP-Beteiligung eine solche Erhöhung beibehalten oder wieder rückgängig machen?
Nun, zunächst mal ist die Frage, welches notwendige Potenzial an Verwaltungsfachkräften wir in den nächsten Jahren in Baden-Württemberg brauchen. Wir brauchen mit Sicherheit im kommunalen Bereich in erheblichem Maße Fachkräfte. Allein in meinem Landkreis gibt es aktuell 5 Gemeinden, die einen Kämmerer suchen und ihn nicht finden. Insofern ist Ausbildung in diesem Bereich zu begrüßen. Was wir aber nicht brauchen, ist weitere Stellenausweitungen in den Ministerien oder in den Regierungspräsidien.
Danke, Hans-Ulrich Rühlke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.